Wir haben Ende Januar 1950 im bayerischen Traunstein. Eine elegant gekleidete Frau um die 40 mit Hochsteckfrisur und hochwertigem Pelz sitzt auf der Anklagebank. Gut 4 Jahre zuvor hatte der 44-jährige Berliner Erhard Vogel die 6 Jahre jüngere Frau Paula Kratzer in Traunstein kennengelernt, als er sie als Bürokraft für seinen Pharmaziegroßhandel einstellte. Wenige Monate später ging der Chef eine Beziehung mit seiner Angestellten ein, die er von nun an Paulchen nannte. Doch auch wenn Vogel sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Bayern niedergelassen hat, im entfernten Berlin hatte er vor dem Krieg ein Leben mit einer ganz anderen Frau geführt, Emmy Vogel, seine Ehegattin. Sie hatten sich während des Krieges aus den Augen verloren und so landete er in Traunstein. Und obwohl er zu der Zeit, als er Paulchen kennenlernt, sogar Kontakt zu seiner Ehefrau hat, erzählt er seiner neuen Geliebten, seine Vermählte sei seit dem Krieg verschollen. Zu Beginn des nächsten Jahres zieht Erhard Vogel bei Paula Kratzer ein und macht seine Freundin zur stillen Gesellschafterin seines Geschäfts. Doch dann kommt plötzlich ein Brief von Emmy Vogel im Haus des Paares an. Paula Kratzer ist außer sich. Aber es kommt noch schlimmer. Ein paar Monate später, im Juni 1947, taucht Vogels Ehefrau Emmy sogar persönlich in Traunstein auf. Es kommt zur Konfrontation zwischen den beiden Frauen, woraufhin Paula Kratzer ihrem Geliebten droht. Sollte seine Ehefrau in der Stadt bleiben, so würde sie dafür sorgen, dass die Behörden von seiner Nazi-Vergangenheit bei der SS erfahren. Ein Detail, das er den Alliierten gegenüber bislang verschwiegen hatte. Erhard Vogel bleibt bei seiner Geliebten. Wenige Tage nach der Auseinandersetzung der Frauen macht das Paar einen Ausflug, eine Bergtour südlich von Traunstein. Die Verpflegung für die Wanderung wird von Paula Kratzer selbst vorbereitet und eingepackt. Doch kurze Zeit später fängt es an, dem untreuen Ehegatten schlecht zu gehen. Ein Arzt wird gerufen, aber Erhard Vogel wird weiterhin zu Hause von Paula Kratzer gepflegt. Am 9. September legt der Kranke neben seiner Ehefrau auch seine neue Freundin als Erbin in seinem Testament fest. Ob aus Angst zu sterben oder nicht, ist unklar. Aber schon 3 Tage später wird der 44-Jährige tatsächlich ins Krankenhaus eingeliefert. Und, welch Glück, sein Zustand verbessert sich nahezu schlagartig. Nach 5 Wochen im Krankenhaus ist er kurz davor, wieder entlassen zu werden. Doch wie aus dem Nichts geht es ihm plötzlich wieder schlechter. Für die Ärzte ist es unerklärlich. Obwohl Erhard Vogel mit Ruhe und Pflege im Krankenhaus war, hat er plötzlich eine Nierenentzündung und schwere Leberschäden entwickelt. Inzwischen ist Dezember, kurz vor Weihnachten. Und der Patient bettelt die Ärzte an, ihm zu erlauben, die Feiertage zu Hause zu verbringen. Widerwillig wird ihm sein Wunsch gewährt. Erhard Vogel ist fortan ohne medizinische Betreuung. Am 10. Januar ändert er nochmals sein Testament. Er setzt Paula Kratzer als Alleinerbin ein und streicht seine Ehefrau Emmy vollkommen aus dem Nachlassdokument. 2 Wochen später, am 23. Januar 1948, stirbt Erhard Vogel. Und obwohl die Krankheit des Mannes plötzlich kam und sich nicht wirklich erklären lässt, kommen keine Zweifel an der Natürlichkeit des Krankheitsverlaufs auf. Bis Emmy Vogel, also seine rechtmäßige Ehegattin, sich zum wiederholten Mal von einem ganz besonderen Mann beraten lässt. Sein Name? Alois Irlmeier. Er gibt Emmy einen ungewöhnlichen Rat. Sie solle den Leichnam ihres Mannes exhumieren, also ausgraben lassen. Denn er sei nicht an einem natürlichen Tod gestorben. Seine Aussagen werden sogar noch konkreter. Er sei Opfer eines Giftmordes geworden. Nachdem die Ehefrau ihren bzw. Irlmeiers Verdacht bei der Polizei äußert, wird der Leichnam Vogels tatsächlich wieder ausgegraben. Und in seinen Haaren und Nägeln werden erhöhte Konzentrationen von Arsen gefunden. Und jetzt vor Gericht wiederholt Irlmeier nochmals die Worte, die er einst zu Emmy Vogel gesagt hatte. Der Berchtesgadener Anzeiger vom 3. Februar 1950 berichtet:
Am Mittwochnachmittag wurde der weltbekannte Alois Irlmeier aus Freilassing vernommen. Er erklärte, dass er Paula Kratzer nicht kenne, dafür aber Frau Vogel, die bei ihm gewesen war. Er habe ihr gesagt, grabt ihn aus, ihr werdet etwas finden. Nach Ausgrabung, der Vorhersagung Irlmeiers entsprechend, wurde in der Leiche Arsen gefunden.
Was geht da ab? Oh mein Gott, das ist ein bisschen creepy. paranormal und auch leichte Desperate Housewives. Das weißt du so ein bisschen. Also wir haben hier so eine kleine Reality-TV-Sache am Laufen. Und aber auch ein bisschen Paranormales. Und ich glaube, ich bin so richtig, richtig jetzt so heiß auf das. Nee, ich glaub's nicht. Drop mir die Story, Marc. Ich muss wissen, wer, wem, was, wie, wo, was. Aber ich sag dir eins, die Paula, ne, die hat's faustdick hinter den Ohren, ja. Ja.
Ach, Parshad, schön, dass du dabei bist.
Phänomenal paranormal. Parshad und Marc Augustat erzählen euch wahre Geschichten von unerklärlichen Ereignissen.
Unerklärlich oder vielleicht doch, wir werden mal sehen oder vielleicht hören. Heute geht es um die Geschichte eines unscheinbaren Mannes, der doch extrem viel Aufmerksamkeit auf sich zog. Es geht nämlich um einen angeblichen Seher. Parshad, wir wissen ja schon, dass deine Mutter auch irgendwie so Dinge vorhersehen kann, zumindest da in die Richtung krasse Fähigkeiten hat. Was hast du mal angedeutet? Glaubst du, damit kann Alois Irrenmeier der Promi-Seher seiner Zeit mithalten?
Ich glaube ja.
Das Verrückte daran ist doch, dass es überhaupt vor Gericht ist und er wirklich vor Gericht als eine Art Zeuge, auf die man sich verlassen kann, ne? Wie so eine.
Ja, das heißt, man hat
den ganzen
Glauben geschenkt. Ja, ja, klar. Und zwar dann halt auch so eine glaubwürdige Instanz, ne?
Genau.
Das finde ich halt auch geil, weil jetzt zu unserer Zeit, das wäre überhaupt nicht mal vorstellbar, dass man jemanden wie ihn einlädt und sagt, ey, sag mal, was hast du gesehen oder was siehst du gerade da in diesem Fall?
Genau, das ist ja noch gar nicht so lange her, das ist 1950. Und da wird er noch vor Gericht gefragt und natürlich hat er recht gehabt. Das ist wirklich ein spannender Fall. Und ich würde sagen, wir springen einfach mal ganz an den Anfang der Geschichte.
Gerne.
Alois Irrenmeier wurde am 8. Juni 1894, also vor 130 Jahren, als Bauernsohn im kleinen Ort Scharam bei Siegsdorf in Oberbayern geboren. Schon als kleiner Junge merkt er, dass er fühlig ist. Wenn er in der Nähe von Wasser war, fingen seine Hände an zu kribbeln. Es wurrt, soll er gesagt haben. Und zwar auch, wenn das Wasser nicht direkt zu sehen war, sondern lediglich unterirdisch Grundwasser floss. Zur damaligen Zeit, wo Wünschelroutengänger oft damit beauftragt wurden, Grundwasser aufzuspüren, war das noch nicht allzu aufsehenerregend. Doch Jahre später nehmen seine Fähigkeiten ganz neue Ausmaße an. Als er von 1914 bis 1916 im Ersten Weltkrieg dient, wird er in einem Unterstand in Russland verschüttet. 4 Tage lang muss der junge Mann in den Trümmern ausharren, ohne Essen und ohne Trinken. Als er endlich befreit wird, ist er schwer angeschlagen. Aber er spürt auch, dass sich etwas verändert hat. Es strömen Bilder auf mich ein, soll er gesagt haben. Was er damit meinte, stellt sich erst ein paar Jahre später heraus, nachdem er mit seiner Familie nach Freilassing umgezogen ist. In Freilassing angekommen, macht sich Irrenmeier seine Gabe zu nutzen und verdient sein Geld als Brunnenbauer. Angeblich ist er der Einzige, der sogar eine Garantie ausspricht, wenn er bohrt, dann findet er auch Wasser. Und das ist nicht alles. Es gibt sogar Berichte, dass Irrenmeier an gewissen Stellen eine Quelle voraussagte, ohne jemals überhaupt in der Nähe gewesen zu sein. Seine Trefferquote scheint das Vertrauen in ihn in der Gegend zu stärken. Denn in den folgenden Jahren machen einige Geschichten um Irrenmeiers Vorhersagen die Runde. Also man kann schon mal festhalten, der weiß sofort, seine Gabe sich zunutze zu machen, oder? Direkt mal ein Business draus gemacht.
Ich finde das irgendwie voll geil. Ich finde, das hat irgendwie wirklich was sehr, sehr Magisches. Ja, ja, ich mag das. Ja. Ich mag ihn. Der ist mir sympathisch, ja.
Okay. Eines Tages soll Irrenmeier sogar Post aus Argentinien bekommen haben. Ein argentinisches Kloster wendet sich an Irrenmeier, weil es Pläne gibt, einen Brunnen auf dem Klostergrundstück zu bauen. Mit der Bitte, ihnen bei der Suche nach einer unterirdischen Quelle weiterzuhelfen, schicken sie Irrenmeier auch einen Lageplan des Geländes. Irrenmeier, der Europa noch nie verlassen hat, schaut sich die Karte an, hält einen Moment inne und deutet auf einen Punkt auf der Karte. Als die Nachricht das argentinische Kloster erreicht, wird an genau dieser Stelle gebohrt und sie stoßen tatsächlich auf Wasser.
Nein, 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 wie cool, oh mein Gott, ich bin Fan, ich bin ein Irrenmeier-Girl jetzt, ja, und dann?
Ein anderes Mal kommt ein Beamter aus München zu Irrenmeier Doch noch bevor er sein Anliegen äußern kann, winkt Irrmeier schon ab. Er braucht ihm gar nicht zu erzählen, warum er da ist. Er wisse schon Bescheid. Deine Frau ist krank, gell? Fragt er.
Was?
Der Besucher ist erstaunt. Irrmeier hatte recht. Und noch bevor sie sich weiter über die kranke Ehefrau unterhalten können, gibt Irrmeier dem Mann die Lösung für sein Problem. Er solle das Bett verschieben und seine Frau woanders schlafen lassen, denn sie liege auf einer Wasserader. Deshalb sei sie so krank. Irrmeier verspricht daraufhin, wenn er das nächste Mal in der Nähe ist, im Haus des Beamten vorbeizukommen und sich ein Bild von der Lage zu machen. Gesagt, getan. Aber als Irrmeier eintrifft, ist die Ehefrau nicht mehr krank. Sie schläft jetzt woanders. Doch das Bett über der angeblichen Wasserader ist nicht unbenutzt. Die Schwägerin des Beamten schläft jetzt an eben jener Stelle und jetzt ist auch sie krank.
Was? Was ist denn eine Wasserader? Was ist das?
Naja, eine Wasser, also ein unterirdischer kleiner Bach sozusagen, wo das Grundwasser
und
fließt.
Der löst aus, dass man jetzt krank wird oder was? Oder kann es auslösen?
Keine Ahnung,
oder
ist
wie,
jetzt
oder
eine
was?
Spekulation. Aber
crazy.
Was ist das überhaupt für ein Move von dem Beamten, einfach seine Schwägerin dann da zu platzieren?
Ja. Ich sage ja Desperate Housewives.
Ja,
das wird eine richtig krasse Reality-Folge, ich spüre es. Ich habe es auch in meinen Wasseradern, Alter. Und dann.
Berühmtheit erlangt Irrmeier aber erst in den 40er Jahren, während und direkt im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg. Es ist eine Zeit der Unsicherheit und Menschen aus ganz Deutschland und Österreich wenden sich an den Hellseher. Es sind sogar so viele, dass sich lange Warteschlangen vor Irrmeiers Haus bilden. Und um nicht alle in seiner kleinen Familienwohnung in Empfang nehmen zu müssen, baut er eine kleine Baracke hinter dem Haus. Und hier trifft Alois Irrmeier jetzt auf unzählige Ratsuchende aus ganz Deutschland. Viele davon sind Frauen, die wissen wollen, ob ihre Ehemänner oder Söhne jemals aus dem Krieg zurückkehren werden. Eine dieser Ratsuchenden ist eine solche Frau. Wieder erklärt Irrmeier, sie müsse ihm gar nichts sagen. Er wüsste schon, warum sie zu ihm gekommen ist. Du willst wieder heiraten. Tatsächlich ist es genau das, was der Frau Gedanken macht. Sie hat einen Mann kennengelernt, eine gute Partie, wie sie sagt, aber ihr Mann ist ja noch nicht aus dem Krieg zurückgekehrt. Sie müsse also wissen, ob sie den neuen Mann heiraten kann oder ob sie auf ihren Ehemann warten soll.
Oh, wie dramatisch.
Irrmeier, was?
Es ist so dramatisch und dann?
Ja, Irrmeier rät ihr, nicht wieder zu heiraten. Er sagt, dein Mann, der kommt 1951 zurück.
Ist er jetzt zurückgekommen, Marc?
Wenn sie diesen neuen Geliebten heiraten würde, dann würde ein großes Unglück geschehen. Das rät Irrmeier. Sie folgt zum Glück seinem Rat und wartet also. Und tatsächlich,
oh nein,
kommt ihr Mann wieder zurück. Es war genau, wie Irrmeier vorhergesagt hatte, im Jahr 1951.
Ich flippe aus. Ich flippe. Ich flippe, 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 flippe. Oh, cool. Ah, okay.
Aber bei dieser Reaktion...
Nein, kein Aber, Marc.
Nur eine Frage. Eine offene Frage an dich. Bei deiner Reaktion, die so heftig ist. Ist das, weil du das so doll glaubst und auch also die Wahrhaftigkeit total annehmen kannst oder weil du so denkst, hä, wie zur Hölle geht das?
Beides.
Okay.
Eine Mischung von beidem. Ach, ich liebe es. Ich bin so geil, Alter. Ich glaube an sowas irgendwie auch. Und ich glaube, guck mal, wir hier in Alemannia, in einem Land, das wir lieben und ehren und so, ja, ich weiß, aber da draußen ist doch so eine Welt, weißt du, da draußen ist doch so viel geiles Spirituelles unterwegs und die Menschen, die sich nur mit Natur beschäftigen und wahrscheinlich nur das essen, was Mutter Natur ihnen gerade gibt, die haben bestimmt eine ganz andere mentale Stabilität oder so einen ganz anderen Kopf als wir und jemand wie Irrmeier, der eine Nahtoderfahrung gemacht hat und 4 Tage lang wirklich der Arme, mein Herz blutet, aber der hat es geschafft und dann, das macht doch irgendwas mit einem. Also mir kann doch keiner erzählen, dass das nicht irgendwie dich verändert. Vielleicht auch in einem positiven Sinne und nicht nur im negativen Sinne. Also vielleicht ist es nicht nur Traumata, sondern auch deine Ängste oder deine Lebensangst, die du hattest in dem Moment, in eine ganz andere Power umzuwandeln. Und ich glaube zum Beispiel, meine Mutter, ja, weil sie ja zum Beispiel einmal, wir erinnern uns dran, vorhergesagt hat, dass mein Ex-Freund existiert, A, weil ich habe es ja vor ihr verheimlicht, und dass er Albaner ist, was sie ja auch niemals hätte wissen können, weil sie von einer roten Flagge geträumt hat, und zwar von einer knallroten Flagge mit einem Mann davor ohne Gesicht. Da wusste sie ja schon, das ist mein Freund, und meine Mutter hat halt Krieg erlebt, meine Mutter hat Leid erlebt, Schicksalsschläge erlebt, Dinge, die unvorstellbar schrecklich sind, auch mein Onkel im Gefängnis besucht, der dann leider umgebracht wurde vom Regime. Also so schlimme, schlimme Sachen erlebt, so viele Verluste, so viele Brüder, die sie verloren hat. Sie hat einen ganz natürlichen Instinkt entwickelt, einen Beschützerinstinkt. Und sie hat gesagt, ich habe einfach nur Angst um dich, erklär mir, wer dieser Mann ist vor der roten Flagge. Und da wusste ich, okay, ich muss ihr jetzt die Wahrheit sagen. Und dann nach 8 Monaten habe ich ihr gesagt, Mama, dein Traum, also das habe ich ihr direkt danach gesagt, das ist wirklich... So, da ist jemand, der ist jetzt gerade mit mir, wir sind in der Kennenlernphase, wir kommen zusammen, und mach dir keine Sorgen, es ist ein guter Mann. Und sie wollte einfach nur wissen, ob es ein guter Mann ist. Und ich glaube an sowas, seitdem ich meine Mutter kenne und seitdem ich auch so ein bisschen so Sachen höre, wie jetzt zum Beispiel von Irlmeier, weißt du? Ich glaube daran, dass so traumatische Dinge dir eine Superpower geben können.
Absolut. Und ich finde das auch gar nicht so positiv. Also genau wie du es gesagt hast, das wird aus Traumata oder einer Psychose geboren, und es ist bestimmt auch nicht immer schön, was man da so sieht, wenn man diese Fähigkeiten hat.
Ja.
Ich glaube, es ist irgendwo eine Superpower, aber es ist auch wahrscheinlich eine große Belastung. Ja, wenigstens macht er ein bisschen Geld draus.
Ich finde es so krass. Nein. Und dann? Oh, ich bin heute richtig hungrig. Tell me.
Nein, rewind. Das stimmt gar nicht, was ich gesagt habe. Er verlangt nämlich kein Geld für seine, für seine Vorhersagen. Ist ganz wichtig.
Er verlangt keine Moneten, nix. Mein Gott, ich liebe ihn! Ich liebe diesen Mann! Ich bin ein Fan! Oh, sorry, ich bin gerade richtig Fangirl. Und dann?
Eine andere Frau fragt Irlmeier nach dem Verbleib ihres Sohnes. Sie habe keinerlei Informationen darüber, ob er noch im Leben ist oder wo er sein könnte. Oh, Irlmeier erklärt, ihr Sohn sei am Leben. Er liege in einem Lazarett mit einem Gips. Er beschreibt das Lazarett und den Gips genau. Daraufhin macht sich die Mutter auf den Weg. Sie muss mit eigenen Augen sehen, ob Irlmeier recht hat. Und als sie ankommt, findet sie ihren Sohn tatsächlich. In genau dem Lazarett, das Irlmeier beschrieben hatte. Und mit genau der Verletzung und dem Gips, den der Händler gesehen hatte.
Oh mein Gott, wie cool! Oh, ich kack auf!
Aber Irlmeier macht nicht nur Aussagen über den Verbleib von Soldaten. Als er kurz vor Kriegsende zu Besuch bei Bekannten in Rosenheim ist, macht er Voraussagen über einen kommenden Luftangriff. Er sagt ihnen, beim nächsten Luftangriff sollen sich die Menschen zwar in den Bunker unter dem kleinen Park namens Salingarten begeben, sie sollten sich aber keinesfalls in die Mitte des Bunkers stellen. Es sei wichtig, am Rand des Bunkers zu bleiben, denn in der Mitte sehe er einen Dreckhaufen aus dem Beine und Köpfe herausragen. Nicht weniger reagieren skeptisch auf Irlmeiers Vorhersage. Zum einen, weil Südostbayern bis zu diesem Zeitpunkt von größeren Luftangriffen verschont geblieben war. Und zum anderen, weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass die genaue Position im Bunker relevant wäre. Aber drei Wochen später, am 18. April 1945, wird Rosenheim wirklich von einem schweren Angriff getroffen. Am Nachmittag wird der Bahnhof, der ganz in der Nähe des besagten Bunkers liegt, mit 200 Bomben attackiert und komplett zerstört. Auch der Bunker wird getroffen. Aber die meisten folgen Irlmeiers Worten und meiden die Mitte des Bunkers. Als eine Bombe direkt über dem Bunker einschlägt, bleiben sie verschont. Nur ein paar Soldaten, die sich angeblich über Irlmeier spottend in der Mitte des Bunkers aufhalten, kommen ums Leben.
Ich kann nicht mehr. Ich packe das nicht mehr. Was passiert hier? Es ist so faszinierend, Marc.
Ja, schon.
Wer ist dieser Mann? Wie sah der aus? Was hat er denn noch gesehen?
Unscheinbar sah er auf jeden Fall aus. Kann man auch googeln, den guten Mann. Und wie gesagt, ist ja noch nicht so lange her, gibt ja viele Fotos. Aber auf jeden Fall finde ich es auch total spannend, wenn es jetzt so detailliert wird.
Boah, Alter, ich habe Gänsehaut, ne? Ich habe Gänsehaut bis zum, sorry, Arsch, aber das ist so krass. Ja.
Und man muss auch sagen, dass Irlmeiers Gabe ihm immer wieder zum Verhängnis wurde.
Yes,
er musste sogar mehrfach kurz ins Gefängnis. Ihm wurde zum Beispiel Betrug vorgeworfen.
Was? Oh nein.
Zu einem skurrilen Höhepunkt kommt seine Geschichte im Mai 1947. Gaukelei ist zu dieser Zeit noch strafbar und als eine seiner Aussagen nicht stimmt, wird er von einem verärgerten Bürger angezeigt.
Ah, das ist auch passiert.
In der Abschrift des Gerichts mit der Aktennummer CS-203-46 heißt es:
Der Angeklagte behauptet von sich, er besitze eine Sehergabe. Es sei ihm möglich, vergangene Dinge, von denen er sonst keine Kenntnis habe, und zukünftige Ereignisse zu sehen. Seit vielen Jahren teilt er diese Bilder Auskunftsuchenden mit. In diesem großen gewerbsmäßigen Umfang betrieb der Angeklagte die Hellseherei nur am Wochenende. Sonst ging er seinem Beruf als Brunnenbauer nach. Gewöhnlich sollte der Angeklagte über das Schicksal von Vermissten aussagen. Er ließ sich ein Lichtbild des Vermissten aushändigen, betrachtete es eingehend, sah dann konzentriert auf einen Punkt und schilderte dabei das an seinem Geiste vorüberziehende Bild, das den Vermissten in charakteristischer Weise zeigte, sei es hinter Stacheldraht, mit einer tödlichen Wunde, bei einer bestimmten Wehrmachtsformation, in einer besonderen Gegend oder in ähnlicher Weise. Er forderte in keinem Falle von sich aus eine Bezahlung. Auf Befragen nach dem Entgelt gab er jeweils die Antwort: Gewöhnlich bekomme ich 5 Reichsmark für ein Bild.
Um zu entscheiden, ob Illmayer schuldig ist, werden ZeugInnen geladen. Denn, so steht es auch in den Gerichtsunterlagen,
für die Frage, ob der Tatbestand der Gaukelei nach Artikel 54 des bayerischen PSTGB vorliegt, ist entscheidend, ob der Angeklagte tatsächlich eine Sehergabe besitzt oder ob seine zutreffenden Deutungen von geistigen Bildern dem Zufall entspringen.
Doch dann passiert vor Gericht etwas Unglaubliches. Der Richter Dr. Lehle fordert Illmayer heraus. Er solle doch seine hellseherischen Fähigkeiten an Ort und Stelle beweisen. Was vielleicht nur als Provokation gedacht war, wird von Illmayer jedoch ernst genommen. Er antwortet und behauptet, die Frau des Richters säße genau in diesem Moment in einem roten Kleid zu Hause und sie habe Männerbesuch.
Nein! 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 Ah! Ich kacke ab! Nein! Oh
das
mein Gott,
House
wie provokant! Ja, ich schwöre, das ist so geil!
Der Richter kann nicht widerstehen, dem angeblichen Gaukler auf die Schliche zu kommen. Er schickt einen Gerichtsdiener zu seinem Haus. Er solle die Lage überprüfen. Doch als der Gerichtsmitarbeiter zurückkommt, traut der Richter seinen Ohren kaum. Er habe die Frau des Richters tatsächlich in einem roten Kleid in Gesellschaft eines Mannes bei ihm zu Hause vorgefunden. Es ist also kein Wunder, dass im anschließenden Urteilsspruch Folgendes zu lesen ist.
Freispruch.
Die Vernehmung der Zeugen hat so verblüffende, mit den bisher bekannten Naturkräften kaum noch zu erklärende Zeugnisse für die Sehergabe des Angeklagten erbracht, dass dieser nicht als Gaukler bezeichnet werden kann.
Es ist also vielleicht der erste justiziable Beweis vor Gericht, dass hier was Paranormales, Phänomenales besteht,
das
oder?
Das ist so phänomenal. Das ist für mich gerade mit Abstand der phänomenalste Fall, den wir jemals hatten. Und es tut mir so leid, dass ich hier rumkreische, gerade wie so ein Highschool-Musical-Girl und wie so ein Fangirl von Illmayer. Aber das ist ja das erste fest dokumentierte Ding, ne? Das ist ja das Ding, was wirklich auch von einem Richter aus Dokument, ich krache auseinander. Das ist so krass, vor allem wie dramatisch, weißt du, hätte alles andere hell sehen können. Keine Ahnung, wie zum Beispiel ein Muttermal an der einen Pobacke vom Richter, aber nein, er geht einfach auf die Frau. Oh mein Gott, das ist so ein krasser Move. Es ist so, weißt du, der sitzt da bestimmt so da wie so ein, weißt du, so, der ist so ganz gechillt und man weiß gar nicht, wer er ist, aber der so locker so, ja, aber deine Frau, ne? Die ist in einem Kleid und da ist so ein anderer Mann. Ich wollte nur sagen, aber okay, wenn du willst, dann bin ich halt ein Gaukler. Ah, das ist so krass, wieso macht man keine Serie über den? Ah, ich hab Gänsehaut. Und dann?
Ja, wir gucken mal, ob wir dem Herrn Illmayer irgendwie auf die Schliche kommen können.
Nein, Marc, enttäusch mich nicht.
Hallo, ich bin Bernd Hader von der GWUP.
Wir haben mit einem Experten über Alois Illmayer gesprochen. Er ist Mitglied der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften und er war schon in unserer Folge zum Spuk von Rosenheim zu hören.
bisschen sperriger Name. Dahinter verbergen sich einfach die Skeptiker. Allerdings sind das keine Klimaskeptiker oder Euroskeptiker, sondern ganz im Gegenteil. Wir sind in den 80er Jahren gegründet worden, um eben außergewöhnliche Behauptungen auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen, so insbesondere aus dem Bereich Esoterik, Parawissenschaften, Verschwörungstheorien, Pseudomedizin.
Bernd Harder und seine Kolleginnen versuchen also herauszufinden, was zum Beispiel an den vielen Geschichten um Hellseherei wirklich dran ist. Und in diesem Kontext ist der Name Alois Illmeier nichts Neues.
Wir haben in unserer Skeptiker-Szene so einen schönen Begriff, der nennt sich die unsinkbaren Gummienten. Damit bezeichnen wir alle Phänomene oder Personen, die eigentlich schon x-mal widerlegt worden sind, aber die immer und immer wieder auftauchen, weil sie von den Medien halt ständig wieder rausgekramt werden.
Nein.
Wie jetzt von uns zum Beispiel. Bernd Harder sagt, der Hellseher aus Freilassing beschäftigt ihn und die GWUP schon seit den 80er Jahren. Und dass der Name Illmeier immer wieder auftaucht, hat laut Harder auch damit zu tun, dass seine Vorhersagen jedes Jahr wieder aufs Neue besprochen werden.
Die einen bringen es am Jahresende, die anderen am Jahresanfang. So die Prognosen, die Vorhersagen, was wird dieses Jahr passieren. Und das sind im Grunde immer dieselben Namen, immer wieder mit Herrn Illmeier, mit dem Mühlhiesel hier aus Bayern, mit Nostradamus, mit Baba Vanga, was die. Und es sind immer dieselben Sachen, es sind natürlich immer Unheilssachen, also seit ich in der GWUP bin, seit 30 Jahren, habe ich noch nie irgendwo gelesen, es steht uns ein fantastisches Jahr bevor, endlich werden wir alle Probleme lösen, sondern es geht immer um den drohenden Weltuntergang und um den Klimawandel und um den Atomkrieg und um andere Katastrophen. Das ist jedes Jahr dasselbe, seit ich mich seit Jahrzehnten mit dem Thema beschäftige.
Und dabei folgt die Berichterstattung über die diversen angeblichen SeherInnen immer dem gleichen Prinzip.
Schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Also wenn jetzt jemand schreiben würde, also im nächsten Jahr passiert überhaupt nichts Besonderes oder wir wissen es nicht oder lauter gute Sachen, ja, das wird ja keinen interessieren. Aber das Rezept ist halt seit Jahrzehnten das, dass man den Leuten Angst macht und sie dadurch eben animieren will, diese Dinge zu lesen, weiter zu verfolgen.
Was die meisten Personen, die aufgrund ihrer wundersamen Gabe immer wieder erwähnt werden, gemeinsam haben, sie sind alle schon lange tot. Man kann ihre Fähigkeiten nicht mehr auf die Probe stellen. Dass die allgemeinen, also die personenunspezifischen Aussagen der Hellseher und Hellseherinnen oft sehr negativ sind, hat laut Bernd Harder mit den Erlebnissen dieser Personen selbst zu tun.
Illmeier war im Ersten Weltkrieg, hatte dort einige schlimme Erlebnisse. Und das ist eigentlich ein durchgängiges Muster, auf das man bei allen diesen Personen stößt, dass das sehr komplizierte Persönlichkeiten waren, die zum Teil schlimme Erlebnisse hatten. Und ich habe sehr stark den Eindruck, dass das, was sie prophezeien, diese Unheilsprognosen, diese Schreckensvorhersagen, das hat sehr, sehr stark mit ihrer eigenen Persönlichkeit zu tun. Das waren offenbar angstgetriebene Leute, die vor vielen Dingen Angst hatten, vor Veränderungen, vor neuen Zeiten, vor technischen Neuerungen, vor dem Sittenverfall. Und das haben die halt in solchen, bei Nostradamus waren es vierzeilige Verse, bei Herrn Illmeier waren es so vage Sprüche wie, man wird den Sommer nicht mehr vom Winter unterscheiden können. Es kommen viele fremde Leute ins Land. Das Geld wird nichts mehr wert sein. Das sind so klassische Aussagen von Illmeier und anderen Propheten. Und daran sieht man schon, es geht um ganz banale Dinge so im normalen Leben, die den Leuten Angst machen.
Paschat, bröckelt der Mythos? Nein, ne? Das wird niemals bröckeln. Deine Fanschaft.
Warum soll er Angst haben vor der Frau? Warum soll er Angst haben vor der Frau des Richters? Das macht keinen Sinn. Nein. Nein, Bernd. Bernd, ich küsse dein Herz, aber ich kann dem Ganzen nicht so Glauben schenken. Ich möchte nicht. Ich will auch gar nicht.
Ja,
alles, was jetzt Bernd sagen wird und alles, was du sagen wirst, Marc, wird an mir wirklich ein Ohr rein, ein Ohr rausgeschossen kommen. Ja. Aber doch, ich höre euch zu. Was möchtest du mir sagen?
Naja, ich finde schon, also Bernd Harder hat natürlich recht in dem, was er sagt, aber trotzdem, diese ganz speziellen Voraussagen haben damit ja nichts zu tun. Also natürlich kann Illmeier dann irgendwie so ganz generelle Aussagen machen, die waren dann vielleicht Quatsch, so dieses, zum Klima und, wobei das ja auch nicht Quatsch ist, aber, und zur Inflation. Nein, aber, genau, aber dann diese speziellen Sachen, wenn es wirklich um persönliche Dinge geht, welche Farbe des Kleids und so, ich meine,
ja.
Come on, so, das ist ja. ein anderer Schnack.
Oh, Marc, heute verstehen wir uns. Das ja. ist super. Wir verstehen uns ja auch sonst immer, aber ich meine heute nochmal ganz anders.
Ja.
Du bist auch ein Ilmeier-Fan.
Also ich bin skeptisch, ohne abschließend zu sagen, nee, das ist Käse, weißt du?
Aber du bist auch fasziniert, das ist halt...
Ich bin fasziniert und skeptisch, ja! genau.
Einmal yes. einen faszinierten yes. Marc, mein phänomenal, paranormal. Alles jetzt erlebt. Cool.
Also fasziniert bin ich ja wohl immer. Aber manchmal mehr und weniger skeptisch.
Heute mehr fasziniert. Ja. Geil, okay. Hammerfolge. Ich lieb's.
Also Bernd Harder, der meint, besonders die Kriegs- und die Nachkriegszeit könnte ein dankbarer Nährboden für die wachsende Berühmtheit Alois Ilmeiers gewesen sein, denn ganz viele Menschen standen vor dem Nichts und griffen wirklich nach jedem Strohhalm, der ihnen irgendwie Sicherheit vermittelte.
Die Männer, die Söhne waren irgendwo verschollen in Kriegsgefangenschaft oder sonst was. Und da stand da in Freising bei München in Bayern so ein älterer Herr, der von dem behauptet wurde, der weiß das alles, fragt den mal, was da mit deinem Mann ist und ob der nochmal heimkommt und so weiter. Und das sorgte natürlich für einen riesigen Zulauf. Das kennen wir auch von anderen Menschen, also auch sehr bekannter Name aus dieser Zeit, Bruno Gröning, das war ein Wunderheiler, der auch genau in dieser Zeit, so nach dem Zweiten Weltkrieg, populär geworden ist, weil natürlich ein ungeheures Bedürfnis nach Sicherheit, nach einem Neuanfang und so weiter da war. Und dann kam das natürlich gerade recht, so Autoritäten mit vermeintlichen Gewissheiten, die einem gesagt haben, wo es lang geht und wie das alles weitergeht.
Die vielen Fragen nach dem Verbleib von Angehörigen, die in den Krieg ziehen mussten, sind also durchaus nachvollziehbar. Es war natürlich eine absolut unsichere Zeit, wie Bernd Harder schon gesagt hat. Aber er denkt auch, dass der Grund für Ilmeiers hoher Trefferquote ein anderer ist, und zwar einer, der nichts mit Hellseherei zu tun hat.
Ganz nüchtern betrachtet, es gibt auf diese Fragen genau zwei Antworten, ja oder nein. Das heißt, Sie können eine Münze werfen und können sagen, bei Kopf ja, bei Zahl nein. Und genau das ist auch passiert. Und rein nach der Wahrscheinlichkeit wird er wohl bei der Hälfte der Fälle recht behalten haben. Das heißt, natürlich hat das häufig gestimmt, was er gesagt hat. Ja, klar, wenn ich zwei Antwortmöglichkeiten habe, dann ist natürlich die Hälfte davon richtig. Und das hat sich bei den Leuten natürlich festgesetzt. Und die Nieten, also die Sachen, die nicht gestimmt haben, die sind natürlich nicht in diese Bücher und in die ganze Literatur übernommen worden.
Ja, lieber Herr Harder, aber das ist doch, wie gesagt, so, dass er noch viel mehr viel mehr vorhersehen konnte. Zum Beispiel Schusswunden, welcher Wehrmachtsformation und so weiter und so fort. Das ging ja viel mehr ins Detail noch als ja und nein, ja, und Münze, Kopf oder so.
Ich glaube, wenn du so viele Fälle behandelst oder so viele Bilder siehst, dass du da halt auch Nieten dabei hast. Also du bist ja im Endeffekt ja auch keine Maschine, wenn du so coole, spirituelle Hellseher-Sachen machst. Oh, wie cool, sowas zu sagen. Aber ja, du weißt, was ich meine. Also es ist halt... ist ja auch nur ein Hellseher, hat ja keine Kolleginnen oder Kollegen.
Es gab da schon einige anscheinend aus dieser Zeit, die Bernd Harder ja auch aufgezählt hat. Und tatsächlich ist er selber auch irgendwie ein bisschen fasziniert, denn er hat gesagt, er ist selber auch schon zu WahrsagerInnen gegangen.
Also ich bin selber häufig bei sehr bekannten Wahrsagerinnen und Seherinnen gewesen und habe mich beraten lassen. Das ist genau das Prinzip. Also man merkt sich natürlich die positiven Sachen, von denen man sehr verblüfft ist, und dass die andere Hälfte überhaupt nicht gestimmt hat, das erwähnt man natürlich im Nachhinein nicht mehr.
Ey, soll ich dir jetzt mal eine kleine Story erzählen, Marc?
Unbedingt.
Also meine ehemalige beste Freundin, mit der ich 16 Jahre lang groß geworden bin, sie war immer, wenn sie in der Türkei war, war sie immer an so verschiedenen Orten. Und da war sie eines Tages mal in einer Stadt und da war auch eine Hellseherin, eine Wahrsagerin. Und das finde ich halt auch nochmal ganz anders, ne? In so einem etwas abgelegeneren Dorf Richtung Berge, so eine Hütte, also im Ausland. Und da ist eine Frau, die sagt, kommt zu mir und ich sehe euer Leben.
Krass.
Bevor. Wie sagt man das? Ich sehe euer Leben? Ich sehe euer Leben. So,
ja.
Sie hat Leben gesehen. Weird, so total weird. Und sie ist dahin Das ist ja was ganz anderes, als jetzt irgendwie, keine Ahnung, am Markt oder so eine Kerb-Veranstaltung da zu so einer Frau zu gehen. Ist sie hin und die Frau meinte zu ihr, also die Frau hat erstmal alle Muttermale oder Wunden aufgezählt, die meine beste Freundin hatte oder hat. Okay. Einfach so als Einstieg. Sie beschrieben, ihren Charakter beschrieben und da war meine skeptische beste Freundin so, okay, ich bin ready für die Karten oder für dein Hellsehen jetzt. Ich glaube dir, dass du es kannst. Weil der Wahrsagerin war es wichtig, dass sie ihr glaubt. Deswegen halt diese Anfangsdinger. Genau. Ja. Weil die Wahrsagerin wollte auch von ihrem Gegenüber, von meiner besten Freundin da, diesen Respekt. Das war ihr sehr wichtig. Und das fand ich halt auch sehr funny. Und dann hat sie losgelegen und gesagt gehabt, eines Tages wirst du auf zwei Männer treffen, du wirst mit beiden gleichzeitig Kontakt haben. Entscheide dich aber bitte für den zweiten Mann, weil mit dem zweiten Mann sehe ich ein wundervolles Leben. Ich sehe ein Leben mit das ist, ich werde nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es ein bisschen privat ist, was die Wahrsagerin gesagt hat, aber ich kann dir sagen, sie hat wirklich recht gehabt bei A, dem Ort, wo sie den beiden Männern begegnen wird, an dem Ort, an den sie den beiden Männern begegnet wird. Mit wem es eher mehr funken wird, wie die beiden Männer aussehen, hat 1:1 auch so gestimmt. Dann, dass sie sich sowieso für den zweiten entscheiden wird, unabhängig jetzt von dem, was sie sagt, also die Wahrsagerin selbst zu ihr sagt.
Aha, okay.
Weil meine beste Freundin dann gemerkt hat, dass es mit dem zweiten einfach passt. Und dann hat die Wahrsagerin auch so Sachen gesagt wie, du wirst dein Leben total switchen, also es wird sich alles total ändern. Du wirst eine ganz andere Frau, die du jetzt eigentlich sein möchtest. Und du wirst dich auch komplett verändern bezüglich Freundschaften und keine Ahnung was. Alles, was diese Frau ihr gesagt hat, alles so eingetroffen, alles. Jedes Detail, auch Details, die ich gerade aus privaten Gründen nicht erzählen kann, alles hat gestimmt. 6 Jahre später.
Okay, krass. Aber also ist jetzt ganz schwierig, da nicht noch nachzufragen nach den Details, weil genau darum geht es eigentlich, wie konkret das war. Also wenn die jetzt sagen, der Ort ist jetzt irgendwie Deutschland, dann ist es natürlich random. Aber wenn die jetzt
ein bestimmtes Gebäude. Es war wirklich es war wirklich derselbe Tag.
Die hat ein Datum genannt oder was?
Sie meinte an ein und denselben Tag.
Ach so, okay.
Und dann wirst du ab da mit beiden Männern Kontakt haben. Und das Aussehen der beiden Männer hat halt auch gestimmt. Also wirklich jedes Detail. Haarfarbe, Haare, Größe.
Das
und die Männer
sahen
sehr unterschiedlich zueinander aus, also im Vergleich. Die sahen total anders aus. Also
okay. Und dann war die Freundin von dir nicht mehr so skeptisch wahrscheinlich.
Nee. Nicht mehr, aber wir haben es halt auch über die Jahre vergessen, ne? Das ist halt auch nochmal krass. 6 Jahre später, dann hast du dich nochmal daran zurückerinnert. Und Gott sei Dank hat sie alles festgehalten in ihrem Tagebuch. Sodass auch ihre Erinnerungen nicht hätten irgendwie verschwommen sein können.
Das wäre ein wichtiger
Punkt. Das war halt wichtig,
Okay.
Hätte ich auch gemacht. Aber ich habe so eine Angst vor der Zukunft. Ich würde niemals, 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 obwohl ich es so gerne wissen würde, ich würde niemals mein Leben irgendwie vorhersagen lassen. Ja. Never.
Nee.
Ich kann nicht. Am Ende irgendwas mit meinem Hund. Ich krache. Oh, nee, ich kann nicht. Ach, Gott bewahre.
Ja.
Gott bewahre.
Alois Ihlmeier hat aber nicht nur Vorhersagen über Wasser und persönliche Angelegenheiten gemacht. Er hat zum Beispiel auch von verschiedenen Zukunftsvisionen erzählt. Auch diese angeblichen Vorhersehungen werden noch heute oft zitiert.
Also das, was im Moment von dem Herrn Ihlmeier so umgeht, ist die Inflation. Er hat gesagt, und das ist anscheinend auch tatsächlich nachprüfbar, dass das Geld nichts mehr wert ist. Und ja, das ist natürlich das, was wir heute tatsächlich erleben. Nur nochmal, Alois Ihlmeier, Lebensdaten 1894 bis 1959. In dieser Zeit sind zwei verheerende Inflationen passiert. Zum einen die ganz große Inflation im Ersten Weltkrieg. Und dann natürlich hat er auch noch dann nach dem Zweiten Weltkrieg die Währungsreform von 1948 miterlebt. Das heißt, dieser Mann hat zweimal eine komplette Geldentwertung erlebt. Und natürlich hatte der zeitlebens Angst davor, dass das Geld nichts wert ist und hat darauf auf nichts mehr gesetzt.
Also erstmal möchte ich hervorheben, dass Bernd Hader sich anscheinend wirklich sehr viel mit Ihlmeier beschäftigt hat. Einfach so Lebensdaten 1894 bis 1959 hat er einfach so im Kopf. Okay. Er hat wirklich viel Zeit mit dem Typen verbracht und auch seine Spekulationen oder seine Vorhersagen zu entkräften. Und natürlich sehe ich auch viele Punkte von dem, was Bernd Haller sagt. Aber wie gesagt, das mit den Details, das ist dann noch ein bisschen spektakulärer, finde ich, als eine Wünschelrute.
Egal, was mir hier jetzt erzählt wird von Bernd oder auch was du für Fakten jetzt raushauen wirst, die alles so vielleicht auch am Ende vielleicht falsifizieren könnten. Ich bin der Meinung, dass mit dem roten Kleid und der Frau, das ist so ein Kracherding. Mhm. Ich erzähle es später meinen Jungs. Also das kannst du mir glauben. Also ich, ich muss auch meiner Mutter erzählen. Auch.
Ja, unbedingt. Oder sie können ja die Folge
hören. Ich freue mich
voll
drauf. Ja, weil das ist halt so krass. Ich kann da nicht skeptisch sein. Ich bin fertig für heute. Ich bin am Ende. Ich bin total begeistert und fasziniert.
Ja, es gibt ja durchaus viele Aussagen, die wirklich dann wahr geworden sind. Bernd Haller, unser guter Mann, ist und bleibt aber skeptisch. Trotzdem nehmen auch heute, wiederum in einer Zeit großer Katastrophen, in der die Gesellschaft von Unsicherheit geprägt ist, viele Menschen Illmayers Vorhersagen ernst. Zum Beispiel, wenn es um seine Vision einer dreitägigen Finsternis geht.
Blättert man ein bisschen im Alten Testament, zweites Buch Mose, was ist die dreitägige Finsternis? Es ist eine der 10 Plagen, die Gott über Ägypten verhängt hat, weil er die Israeliten nicht ziehen lassen wollte. Und die dreitägige Finsternis ist die 9. Plage aus dem 2. Buch Moses. Also auch das ist 2000 Jahre alt. Das hat der Herr Illmayer halt mal irgendwo in der Kirche gehört oder in der Bibel gelesen. Also es sind uralte Wandersagen, die immer und immer wieder neu kolportiert werden. Und wenn die Leute das nicht wissen, wo das herkommt oder wo man das findet, ist das natürlich erstmal eindrucksvoll. Volksseher sind eben ganz einfache Leute aus dem Volk. Man könnte sie so ein bisschen als weltscheue Sonderlinge bezeichnen. Der Herr Illmayer soll auch so ein bisschen menschenscheu, so ein bisschen sonderbar gewesen sein. Also es sind ganz normale Menschen, denen man solche übersinnlichen Fähigkeiten zugebilligt hat, die aber wahrscheinlich, wie gesagt, nur so ein bisschen sonderbar waren, ein bisschen weltscheu und die eben ihre Ängste und Befindlichkeiten in seltsamen Sprüchen oder Pseudoprophezeiungen artikuliert haben.
Weißt du, was ich mir vorstellen kann, Marc?
Ja.
Ich kann mir vorstellen, das ist einfach nur so eine Annahme, ja? Muss man jetzt nicht ernst nehmen, aber ich kann mir vorstellen, dass die, sagen wir in Anführungszeichen, Kräfte von Herrn Illmayer einfach mit dem Alter nachgelassen haben und er deswegen so verallgemeinernd gesprochen hat oder angefangen hat, Dinge nachzusprechen, die er so gehört hat oder einfach umformuliert hat, gewisse Dinge, so Sagungen innerhalb des Volkes, damit er einfach seinen Status vielleicht auch nicht verliert. Aber ich kann mir vorstellen, dass einfach im Alter dann wirklich seine Superpower danach gelassen hat. Also ich bin der Meinung, die Superpower hatte er und dann als er älter wurde, fuck, irgendwie nicht mehr und ich muss aber noch dranbleiben irgendwie, weil ich mag das, was ich bin und ich will das bleiben, was ich bin.
Ja, ich glaube, er mochte das nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, für ihn war es eine große Belastung. Deswegen war er auch weltscheu, was ihm jetzt hier negativ ausgelegt wird, finde ich völlig normal. Wenn du bei jeder zweiten Person, die du siehst, auch siehst, okay, die wird dann und dann an dem und dem Tod sterben, dann hat man am besten auch nicht so viel mit Leuten zu tun, oder? Weil du sofort immer siehst, was ist, ne? Also das Negative auch. Und ich habe auch eine Geschichte gelesen, da ist Illmayer in eine Kneipe gegangen und ein Typ wollte sich mit ihm unterhalten und dann meinte Illmayer so, du, sorry, aber du bist in 3 Tagen eh tot, sowas in die Richtung. Und so ist dann auch eingetreten. Schlaganfall.
Was?
Und ja, ich glaube, das war nicht so leicht für Illmayer, unter Leute zu gehen. Ob es jetzt stimmte oder nicht, er sich natürlich alles eingebildet hat, aber trotzdem hatte er so eine Art, vielleicht Psychose, irgendwelche Halluzinationen zu den Menschen und hat gedacht, er kann hell sehen. Aber auch wenn es nicht gestimmt hat, bei jedem zweiten Mensch halt eben zu sehen, wie der sterben könnte, also ich will nicht mit dem tauschen.
Nee.
Ja, also Bernd Haller wird kein Fan mehr. Wie ist es denn bei dir? Du bist und bleibst großer Supporter.
Illmayers Girl. 100%.
Okay. Also für uns.
Spaß beiseite. Ich bin fasziniert. Ich bin beeindruckt. Es wird sich auch nicht ändern. Nee, überhaupt nicht.
Damit würde ich sagen, wir bedanken uns, verabschieden uns, freuen uns auf unser nächstes Wiederhören bei der nächsten Folge und sagen an dieser Stelle wie immer, dass wir uns freuen würden, wenn ihr den Podcast abonniert und uns schreibt.
Gerne. Falls ihr Hellseher seid oder Hellseherin, genau, oder falls ihr auch mal so eine Story erlebt habt wie meine beste Freundin von damals, dann schreibt sie uns gerne entweder als Direct Message auf Instagram an mich, an Parshad, oder
an paranormal@bosepark.com per E-Mail. Genau, schreibt uns gerne, wenn ihr möchtet. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Dankeschön.
Ein gewaltiger Wirbelsturm fegt über einen Stausee in Simbabwe. Als er die Mitte des Sees erreicht, ist ein lautes Platschen zu hören, was angeblich seit dem Tag des Sturms im See lebt und dafür sorgt, dass die Arbeit am Staudamm nicht weitergehen kann, erfahrt ihr in der nächsten Folge von Phänomenal Paranormal. Wenn Marc Augustat euch und Parshad von diesem fast unerklärlichen Ereignis erzählt. Phänomenal Paranormal ist ein Podcast von Podimo, produziert von Bose Park Productions. Hosts Parshad und Marc Augustat. Skript Ilona Toller. Redaktion Julia Ilan und Katharina Fräbel. Sound und Schnitt Alexander van Bargen. Projektleitung Madeline Petri. ProducerInnen Juliane Rinne, Sue Holder und Chris Guse.